Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Sarah Sari-Hushyori-Khan. Jedes Jahr findet in der kleinen Gemeinde Bön-la-Rolande eine Zeremonie statt. Das ist eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an das Durchgangslager, das hier ab 1941 war. Es war die letzte Station in Frankreich für viele jüdische Menschen, die nach Auschwitz verschleppt wurden. Auch der Großvater der französischen Autorin Cécile Weißbrot war hier interniert. Viele Jahre lang nahm sie deshalb regelmäßig an der Gedenkveranstaltung teil und versuchte, sich der eigenen Familiengeschichte zu nähern. Das ist manchmal gar nicht so leicht, wenn diejenigen, denen man eigentlich Fragen stellen möchte, nicht mehr da sind und man nun anderswo nach Antworten suchen muss.
14 Mai 1941. 17 Mai 1964.
14 Mai.
16 Mai 1965. 15 Mai
1966. Die leere Straße setzt das Schweigen der Wege fort. Sonntag ist der schlimmste aller Tage. Und dieser Sonntag ist der schlimmste aller Sonntage. Aus der Autobahn Chartres-Orléans wurde die Autobahn Nantes-Bordeaux. Wer hat sich nicht verändert? Wie die Kilometer ziehen, die Jahre vorüber, eines nach dem anderen, stumpfsinnig. Der Frühling wechselhaft, ohne Schatten, reicht in den Sommer hinein, bleibt im Winter stecken. Man verlässt die Autobahn und die Straße zieht sich schnurgerade, schneidet die monotone Landschaft in zwei, die flach ist und gnadenlos horizontal. Ich bin unterwegs in einem Auto, das nicht existiert. Der Tag besitzt ein Datum, eine Zahl, einen Monat, aber kein Jahr. Die Ausdehnung der Zeit, die Ausdehnung meines Lebens erscheint mir monoton, flach, gnadenlos horizontal. Natürlich steht ein Ortsname auf Schildern, die in eine Richtung weisen, aber ich marschiere doch eher durch eine Wüste. Diese Anfahrt hat mit anderen keine Ähnlichkeit.
Die Zeremonie. Hörspiel von Cécile Weißbrot aus dem Französischen von Hans Till.
Voilà. 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 Nun, so war das, erzählte meine Großmutter, deren Stimme mir abhanden gekommen ist schon vor langer Zeit, auch wenn ich mir eine Ahnung von ihr bewahrt habe. Abstrakt und doch eigen.
Voilà.
Nun, erzählte meine Großmutter alljährlich im Auto, als wir uns dem Ort der Zeremonie näherten, den ich auch heute aufsuchen werde. Und außerdem weiß ich nicht einmal, ob sie jemals nun, so war das, gesagt hat. Ob diese Wendung überhaupt zu ihrem Wortschatz gehörte, in ihr Französisch passte.
Voilà.
Bön-la-Rolande. Ein seltsamer Name, wenn man es recht bedenkt. Aber wer bedenkt es recht? Jedes Jahr diese Erzählung. Dabei bin ich außerhalb der Zeit hier, wo es nichts gibt als Erinnerung, Gedächtnis, Gedenken. Erstens.
Le billet vert.
Le billet vert. Mein Großvater hatte eine Vorladung erhalten, die ihn aufforderte, sich eines Morgens zur Feststellung der Identität in der Kaserne einzufinden. Boulevard des Maréchaux, gleich bei der Porte de Bagnolet. So hat es meine Großmutter natürlich nicht erzählt, sondern weniger präzise. Es wurden auch keine Namen genannt. Oder die Namen kamen mit den Jahren. Erst nach 10 Jahren hatten wir etwa ein Anrecht auf die Porte de Bagnolet und brauchten noch einmal 5 Jahre, bis wir erfahren durften, dass diese Vorladung der grüne Brief genannt wurde. Le billet vert. Mein Großvater verarbeitete Leder, schnitt Kleider zu. Er wollte dieser Vorladung zeitig nachkommen, wollte sie möglichst schnell hinter sich haben und zur Arbeit gehen können. Er war ein gewissenhafter Mann mit Pflichtgefühl, mit Überzeugungen. Er hatte sich 1939 zum Krieg gemeldet, obwohl er Ausländer war. Er wollte Frankreich verteidigen. So gingen sie beide zusammen los. Meine Großmutter begleitete ihn, aber durch die Tür ging er allein. Andere waren bereits da. Vielleicht haben sie sich miteinander unterhalten, tauschten Informationen aus, Zweifel, Befürchtungen. Attends donc d'autres sortes. Et nous dirons comment ça se passe.
Attendons que d'autres sortes. Et nous dirons comment ça se passe.
Warten wir, ob welche rauskommen, sagte meine Großmutter. Sie werden uns sagen, was da drin vorgeht. Sie hatte ein misstrauisches Naturell, hätte wahrscheinlich gern etwas mehr gewusst. Aber vielleicht ist es auch so, dass ihr Misstrauen von damals kam. Er dagegen wollte pünktlich sein und bald an seine Arbeit zurückkehren. Er ging also durch das große Portal. Meine Großmutter wartete. Wie lange, weiß ich nicht, das hat sie mir nie gesagt. Ich habe sie auch nicht danach gefragt.
Die Fragen kommen später, lange nach dem Tod derer, denen man sie stellen wollte. Denn anfangs will man es nicht wissen, wenn sie noch da sind, weil jedes Wort ein Gewicht mehr ist, das sich auf die Waage legt. Und später dann wüsste man gerne alles, als sollte die Geschichte, die man um jeden Preis abweisen und loswerden musste, sich von nun an um jeden Preis selbst erzählen, müsste erkannt und angenommen werden, damit man endlich man selbst sein konnte.
Meine Großmutter wartete wie die anderen. All die Frauen, die ihre Männer begleitet hatten. Weiterhin gingen Leute hinein, aber es kam keiner heraus. Plötzlich war eine Stimme im Lautsprecher zu hören. Meine Großmutter erzählte und ich sah die Bilder. Jahr um Jahr. Im Auto, das uns nach Bonn-la-Rolande fuhr. Und ich hörte die Stimme aus dem Lautsprecher.
Allez chercher des affaires pour vous, Marie. Ils vont partir.
Gehen Sie nach Hause. Packen Sie einige Sachen für Ihre Männer zusammen. Sie werden an einen anderen Ort gebracht werden.
Wie war die Formulierung genau? Sie werden an einen anderen Ort gebracht? Wir nehmen Sie mit? Sie werden in einem Lager arbeiten? Sie werden bis auf Weiteres festgehalten, zurückbehalten, abtransportiert, deportiert, konzentriert? Wie haben Sie sich ausgedrückt?
Was Sie auch immer gesagt haben mögen, nun begann das Schlimmste. Das Schlimmste, das kommen sollte. Der Beginn einer langen Reise, die an dem Tag, als ich einmal mehr zum Treffen von Bonn-la-Rolande ging, vielleicht noch nicht zu Ende war. Tagebuch, 14. Mai 1991. Und ich dachte, richtig, Sonntag, Bonn-la-Rolande. Zwar bin ich nicht dort, aber immerhin sitze ich in einem Zug.
Mai 1992.
Gestern Bonn-la-Rolande. Zum ersten Mal war ich ohne Großmutter dort. Einige Leute, vielleicht 200 Personen, schwer zu schätzen. Die, die immer kommen, Jahr um Jahr, wie zu einer Verabredung. Man kennt sie ein wenig, man kennt sie vom Sehen. Es gibt auch die Generationenunterschiede in Verhalten und Kleidung, soziale Unterschiede, Unterschiede in der Integration. Und doch hat jeder sein Leben, geht seinen Weg oder tut nur so. Eine Strecke, auf der allerdings Bonn-la-Rolande liegt. Und alle treffen sich dort, um sich wenigstens an einem Tag im Jahr einzugestehen, dass es eine Wunde gibt, die sich nicht schließen wird. 18. Mai 1993. Bonn-la-Rolande. Der Mann, der das organisiert und der Jahr für Jahr die gleichen Reden hält, war krank. Also hat seine Enkelin den Text vorgelesen. Dann war Kafka an der Reihe, ein Überlebender. Der einzige aus dem Lagerchor. Es gab nämlich einen Lagerchor. Er hat dort unten ein Lied geschrieben, auf Jiddisch. Es geht um Hoffnung und Brüderlichkeit, um Bäume, die wieder blühen. Denn sie sind im Frühling dort angekommen. Mai 1994. Gestern Bonn-la-Rolande. eineinhalb Monate nach dem Tod meiner Großmutter. Wieder dieselben Reden, der Mann, der das organisiert, war wieder da und Kafka hat sein Lied gesungen. Alles war wie immer, nur dass Großmutter nicht da war. Obwohl sie schon einige Jahre nicht mehr dabei gewesen ist, gelähmt zu Hause lag, reglos und schweigend, war es jetzt doch ganz anders. Seit 30 Jahren komme ich hierher, sehe Leute und dann eines Tages sieht man sie nicht mehr. Andere sind da, um sie zu ersetzen oder niemand. Und es vergeht die Zeit in Richtung Tod.
Pour l'honneur d'être ici avec nous, peut-être pas dans le bonheur.
Si une jolie fleur, il y ait de Sion, il y ait de mal, il y ait de mêle.
Le camp de Beaune-la-Rolande, comme celui jumeau de Pithiviers, a une grande signification pour nous. Il fut le lieu d'internement et l'antichambre de la mort.
15. Mai 1995. Beaune-la-Rolande gestern. Freitagabend, ich habe es nicht ausgehalten. Ich wollte eigentlich nicht hingehen. Oder es sollte das letzte Mal sein, weil sich wieder etwas in mir auflehnte, von dem ich dachte, es hätte sich gelegt. Warum muss denn die Geschichte noch immer auf uns lasten? Endlich angekommen, fühlte ich mich besser oder vielmehr hatte ich das Gefühl, dass es richtig war, hier zu sein. Als ich dann an meine Großmutter dachte, sah ich sie am Fuß des Mahnmals, in ihrem schwarzen Mantel, reglos, wartend. Dann bei den Reden war sie ganz Ohr, schaute auf, weinte beim Totengesang. An ihrem Platz stand eine alte Dame, die Tochter und der Schwiegersohn kamen mit einem Klappstuhl, damit sie sich setzen konnte. Und sie bekam jenen Blick der freudigen Überraschung, den auch meine Großmutter hatte, als sie wegen ihrer Krankheit sich nur noch durch die Augen mitteilen konnte. Ich fragte mich, was sie wohl erlebt hat und woran sie jetzt dachte. Vielleicht, dass sie bei ihr und für sie da sind. Tout aurait changé s'il avait été là. Über meinen Großvater weiß ich nichts, außer dass er in Auschwitz gestorben ist. Dieser Tod definiert ihn. Dieses Schicksal. Alles wäre anders gekommen, wenn er da gewesen wäre, sagte Großmutter immer wieder. Mais voilà. Aber nun ja, sie hat dieses Leben geführt und nicht ein anderes. Und wir sind ihr nachgefolgt, eine, zwei Generationen später. Ein schwieriges Leben, das auf einem lastet. Unmöglich die Integration, aber doch auch ein Ereignis, das etwas begründet. Eine Herkunft anstatt der Leere so vieler anderer Leben.
Mais voilà.
Je suis le lieu d'internement et
l'enfant.
14. Mai 1996. Beaune-la-Rolande in der Kälte, Sonntag. Der ehemalige Bürgermeister ist jetzt unter uns, aber still und anonym, während der neue technokratische Worte von sich gab. Er sagte sie, wenn er uns ansprach. Ihr Schmerz. Ihm ging das nichts an. Votre douleur. Zwölfter Mai 1997. Dasselbe bei prasselndem Regen. 17. Mai 1999. Beaune-la-Rolande. Gestern. Und ich dachte mir, jetzt ist alles geschafft. Die Erinnerungsarbeit, wie sie das nennen. Früher hatten wir das Schlimmste hinter uns. Katastrophe. Und jetzt haben wir es vor uns. Nicht mit der Vergangenheit müssen wir uns konfrontieren, sondern mit der Gegenwart, der Zukunft.
La liberté, la démocratie est réaffirmée aussi.
La cérémonie est terminée, monsieur le professeur, et c'est l'école de Beaune-la-Rolande.
Paris, 12. September 1990. Ich wurde 1954 geboren. Der Krieg war seit 9 Jahren vorbei. Der Mann meiner Großmutter starb als Deportierter in Auschwitz. Bevor er dorthin kam, war er 1 Jahr im Lager von Beaune-la-Rolande, das in der Nähe von Pithiviers liegt. Ich habe diesen Großvater nicht gekannt, aber meine Großmutter erzählte sehr ausführlich und zweifellos recht früh von den Gaskammern, den Lagern, der Verhaftung, wie die Polizei kam, um sie mit ihren 2 Kindern zu holen, wie sie die Demarkationslinie überschritten hat, all das. Und ich trage an diesen Bildern einer anderen Zeit, eines anderen Lebens, ohne mich von ihnen lösen zu können. Seit 1964 gehen wir jedes Jahr nach Beaune-la-Rolande, um immer dieselben Reden zu hören von denselben Organisationen und denselben Amtspersonen. Eine absurde Wiederholung, fromme Nie-Wieder-Wünsche. Und gleichzeitig sind das zusammen 26 Jahre, wobei ich an den Fingern einer Hand abzählen kann, wann ich nicht dabei war. Und jedes Mal würde ich alles geben, nur um nicht hinzumüssen. Aber es ist nichts zu machen, also gehe ich wieder hin, warte, bis es vorbei ist. Doch in Wirklichkeit ist es nie vorbei. Dieses Jahr war ich nicht dort. Aber ich war in Auschwitz. Ich habe das Gefühl, ein Gewicht hinter mir herzuziehen, das nicht meines ist. Ein Leben, das nicht meines ist, dessen Schatten sich aber je nach der Tageszeit verändern. Ich gehe davon aus, dass es auch anderen so geht. Ich weiß, wir sind viele. Ich gehe davon aus, diese Katastrophe war übergroß, als Ganzes nicht zu ertragen. Und deshalb musste man sie aufteilen unter den Generationen.
Zweitens.
Gehen Sie nach Hause, packen Sie einige Sachen für Ihre Männer zusammen, sie werden an einen anderen Ort gebracht werden. Meine Großmutter ging nach Hause, wie alle anderen Frauen auch, bestürzt und verängstigt, um die Sachen ihres Mannes zu holen, wie alle anderen Frauen die Sachen ihrer Männer holten, die plötzlich Gefangene geworden waren.
Welche Sachen und für wie lange?
Das Wetter war schön, vielleicht warm. Es war ein Frühlingstag, der 14. Mai 1941. Und zufällig war es auch der Geburtstag des Großvaters, den ich nie kennenlernte.
14. Mai 1941.
Leichte Sachen, gerade für einen Koffer. Das dürfte ein bisschen gedauert haben, 2 oder 3 Stunden. Alles Dinge, die man zu wissen glaubt und doch nicht weiß. Jedes Jahr die Erzählungen meiner Großmutter, in Anwesenheit meiner Mutter. Sie lauschte der Geschichte ihres Vaters. Dinge, die sie erlebt und wieder vergessen hatte, all das, was man zu wissen glaubt, jedes Jahr erzählte meine Großmutter. Und es gibt Dinge, die weiß ich nicht, als hätte ich, anstatt jedes Mal etwas mehr zu lernen, immer weniger gelernt. Da die Müdigkeit wuchs, Schritt für Schritt die Erinnerung auslöschte, damit sie leichter wurde, wie jenes Gepäck, das leicht sein musste, für eine Reise, deren Dauer niemand kannte.
Mais voilà.
Woher konnten sie denn wissen, dass die Frauen zurückkommen würden, jede mit einem Koffer? Woher wussten sie, dass sie die Zeit nicht nutzen würden, um die Bevölkerung aufzuwiegeln und die Kaserne zu stürmen? Aber sie wussten es und haben Recht behalten, denn die Frauen kamen zurück, traten mit allem Nötigen in deren teilnahmslosen Blick, auch meine Großmutter, damit dieser Ehemann, den sie so sehr liebte, mit allem versorgt sei. Und zweifellos sah sie ihn zum letzten Mal, ohne zu wissen, dass es das letzte Mal war, um ihm seinen Koffer zu geben. Aber das weiß ich nicht einmal, denn das hat sie nie erzählt. Alles machte Halt vor den Kasernentoren, endete mit den Sachen, die zu holen waren. Und was war mit ihm die ganze Zeit? Mit diesem unbekannten Großvater, der möglichst schnell wieder an die Arbeit zurückkehren wollte und nun zum Gefangenen geworden war? In diesem Land, für das er sich aus freien Stücken entschieden hatte, für das er gekämpft hatte? Ein Gefangener, weil er sich an die Gesetze hielt? Der Polizei? Feststellung der Identität. Ihre Papiere bitte. Vos papiers, s'il vous plaît.
Vos papiers, s'il vous plaît.
Viele Jahre habe ich meinen Ausweis nicht verlängert. Es wird ja niemand glauben, ich hätte deshalb nicht mehr gewusst, wer ich war.
Vos papiers.
Ihre Papiere. Sie machen eine Kontrolle. Dieselbe Angst legt sich auf alle Gesichter in allen Ländern. Unter welchem Regime auch immer, wenn die Polizei die Papiere verlangt.
Um der Zeremonie von Beaune-la-Rolande beizuwohnen, braucht man keine Papiere. Es genügt ein Deportierter in der Familie. Das ist leicht und stimmt nicht einmal. Es genügt, dass man Interesse hat. Aber Interesse ohne einen Deportierten in der Familie, das ist schwierig. Schwieriger als Papiere zu bekommen, wenn man Ausländer ist. Viel schwieriger. Denn die Gegend hier, das Loiret, ist die Gegend der ländlichen Jagd und nicht der Menschenjagd, der Einfamilienhäuser und nicht der Internierungslager, der Lerchenpastete und nicht der Deportierten.
Vos papiers, Ihre Papiere. Sie suchen in Ihren Taschen, in Ihren Brieftaschen, Sie suchen in Ihren Schubfächern, wenn Sie Häuser und Möbel haben. Sie suchen überall, oder aber Sie rennen los, fliehen, gehen auf die Suche nach den Grenzen, anderen Ländern.
Sans papier.
Ihre Papiere, ich habe sie irgendwo. Ich habe sie irgendwo, ich habe sie irgendwo. Obwohl ich eigentlich auf der Seite derer bin, die sie nicht haben. Ihnen fühle ich mich nah. Leuten, die man sans papier nennt. Leuten ohne Papiere und allen Flüchtlingen, ob in Sangat oder anderswo. Und allen, die man abweist, allen Kurden, die in Fréjus gelandet sind, allen Polen, die man einsperrt, weil in einem engen Zimmer ein Feuer ausgebrochen ist. Ihnen fühle ich mich näher als den Wohlhabenden, den Sesshaften, den Dynastien.
Ich habe, was verlangt wird, meine Papiere sind in Ordnung, aber ich trage den Namen von Beaune-la-Rolande, habe keinen Familiennamen, keinen Geburtsort, keine Adresse. Klangvolle Silben, leicht auszusprechen, die nachhallen wie eine Ansage auf einem Bahnsteig. Beaune-la-Rolande, 2 minutes 3.
Beaune-la-Rolande, 2 Minuten Aufenthalt. Dabei war es 1 Jahr, dann 10 Jahre, 50 Jahre.
Ein Blick auf den Eiffelturm.
Au sacré, défense à la patrie, à la famille, au travail.
Und wie ist mein Großvater von der Kaserne zum Zug gekommen? Im Bus? Gleichsam als Vorwegnahme eines großartigen Balletts, der Razzia des Velodrome d'Hiver, 1 Jahr später? Oder auf einem Militärlaster? In einem gepanzerten Kastenwagen? Aus unerfindlichen Gründen dachte mein Großvater, wollen sie uns fortbringen, uns loswerden, uns von der restlichen Bevölkerung isolieren. Aber früher oder später werden sie uns wieder freilassen. Der Besatzer zwingt sie dazu, sagte einer. Es kann uns nichts geschehen. Wir sind in Frankreich. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Es sind die Besatzer. Arbeit, Familie, Vaterland. Die Vorladung war von der französischen Polizei. Es kann uns nichts passieren. Sie schauten durchs Fenster, wenn es Fenster gab und wenn sie etwas sehen konnten. Sie waren in Paris. Auch das besetzte Paris war immer noch Paris. Und die Polizei war französisch, die ganze Verwaltung, die Gesetze waren französisch. Deshalb haben sie ihnen vertraut. Garde Austerlitz wurde angesagt. Wir fahren nicht nach Deutschland. Es geht hinunter in den Süden. Der Süden. Alles flach, glatt im Sommer, eine unerträgliche Hitze. Manchmal ist es schon im Mai zu heiß. Und im Winter die Kälte, das Mikroklima. Ein Stück Mitteleuropa verpflanzt nach dort, 100 Kilometer von Paris entfernt. Ein Vorgeschmack. Wie sagen Sie denn immer in Ihren Reden, ach ja, das Vorzimmer des Todes, l'antichambre de la mort. Natürlich wussten Sie das nicht, als es dorthin ging. Das wusste übrigens niemand. Zwar existierten Rassengesetze in Vichy, aber die Wannsee-Konferenz, wo die Einzelheiten der Endlösung festgelegt wurden, hatte noch nicht stattgefunden. Träume. Februar 1991. Ich hatte ein kleines, dunkles Mädchen von 1 oder 2 Jahren bei mir, das ich nicht mochte, aber es war in meiner Obhut und ich musste es zur Gare de l'Est bringen. Es sollte den Zug nach Prag nehmen. Ich weiß nicht mehr, ob ich mitfahren sollte. Wir kamen in einen Stau und in der Menge eine deutsche Freundin. Manchmal setzte sich das Mädchen auf allen Vieren ab, ich suchte es überall, aber schließlich ging ich mit ihm eine große Treppe hoch. Meine Freundin und die anderen waren unten geblieben. Man fragte sie nach ihrer Nationalität und meine Freundin sollte besser nicht sagen, dass sie Deutsche ist. Sonst hätte sie eine Gebühr oder eine Strafe zu bezahlen und das hätte uns aufgehalten oder wir wären gar nicht fortgekommen. Von oben auf der Treppe rief ich »Tschechisch!
Tschechisch!«
in der Hoffnung, sie würde verstehen, dass sie gemeint war. Ganz oben auf der Treppe stand ein Mädchen mit langen, glatten Haaren, dem ich erklärte, dass wir es eilig hatten, denn es war 11 Uhr und der Zug fuhr 11:15 los oder 11:30 und einen anderen gab es nicht. Aber sie wollte uns nicht vorbeilassen und ich wusste nicht, was tun. Ich hatte dafür zu sorgen, dass das kleine Mädchen diesen Zug nehmen konnte.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous prions tous les passagers du vol Air France 759 à destination de New York de se présenter à la porte 49 pour l'embarquement immédiat.
13. März 1992. Heute Nacht habe ich von einem Flugzeug nach New York geträumt. Ich musste es nehmen, war jedoch sicher, dass es abstürzen würde. Ich glaube, Mutter und Großmutter waren da. 5. Juli 1993. Ich war in einem Bus nach Moskau. Mit mir eine unstete Gruppe, wenige Menschen. Der Bus hält, leert sich. Muss ich vielleicht auch aussteigen? Ich beschließe, ihnen zu folgen, zögere jedoch, meine Sachen mitzunehmen, also mein Geld, meine Papiere. Am Ende lasse ich sie da, denke, ich komme ja gleich zurück und habe gleichzeitig das Gefühl, dass ich jetzt einen Fehler mache. Kaum sind alle ausgestiegen, fährt der Bus schnell weiter. Ich folge ihnen. Hinten unbebautes Gelände, eine Frau in einer Kabine erteilt Informationen. Ich bin allein, sans papier, ohne Papiere, in einem Land, dessen Sprache ich nicht verstehe. 6. November 1993. Heute Nacht träumte ich von einem Text, den ich geschrieben habe. Der Name Auschwitz kam in ihm vor und der eines anderen Lagers, Bachofer oder Bachofen. Das ist mal was anderes, dachte ich. Ich könnte ja einen weglassen. Aber welchen? Auschwitz oder Bachofer? Denn einer genügt. 6. Dezember 1995. Ich war in Auschwitz. Es gab Baracken, aber ich weiß nicht mehr, wie sie aussahen. Jedenfalls war keine gestreifte Kleidung zu sehen. Und dann eine Art Graben, nicht tief, mit Wasser gefüllt. Ein bisschen wie in einem Rinnstein. Ich stand am Rand oder sogar drin. Auch andere waren dabei. Leute kamen vorbei, Besucher, die in der Gegenwart waren, während wir uns in der Vergangenheit und in Gefahr befanden. Es hätte ausgereicht, einfach mit ihnen mitzugehen und den Ort zu verlassen. Aber zwischen ihnen und uns, zwischen Gegenwart und Vergangenheit, war eine unsichtbare Barriere, die nicht zu überwinden war. 8. Juli 1997. Ich erinnere mich nicht mehr an die genauen Umstände. Eine Drohung schwebte über mir, weil ich Jüdin bin. Ich war in einer Art Restaurant mit mehreren Eingängen. Ich durfte aber nicht hier sein. Man verfolgte mich. Jedenfalls war ich in Gefahr. Das Essen war gerade fertig, als plötzlich im Lautsprecher mein Name aufgerufen wurde. Weißbrot? Mir blieb das Herz stehen. Und dann fiel gleich das Wort Gurke. Man bringt mir einen Teller voll mit kleinen Gurken, ähnlich den russischen Salzgurken, aber roh und mit rosa Knoblauch. Das ist das Zeichen, dass man mich entdeckt hat. Andere im Saal müssen dasselbe über sich ergehen lassen. Ich muss jetzt also essen und habe keinen Hunger. Ich werde einen schlechten Atem bekommen, eine schreckliche Demütigung. Ich weiß, dass man danach eigentlich mitgenommen wird, aber der Traum endet hier. Mir bleibt noch Zeit für den Gedanken, niemals hätte ich geglaubt, dass es sich noch einmal auf dieselbe Weise wiederholen würde. Und mir gleichzeitig klar zu werden, dass ich vom Gegenteil überzeugt bin. 3. Später, sehr viel später, wird es eine Tafel geben im Bahnhofsgebäude der Gare d'Austerlitz. Eine Tafel bei der Ankunft, ziemlich versteckt, so dass sie nur sieht, wer sie unbedingt sehen will. Eine Tafel, die ziemlich spät kommt. Aber das gilt ja auch für alles andere. Der Prozess, die Urteile, die Anerkennung. Es gilt auch für das Bewusstsein. Außerdem gibt es noch eine Tafel der Interessengemeinschaft der Söhne und Töchter von Deportierten. Als würde es nur sie etwas angehen. Als wäre dieser Teil der Geschichte nicht in Frankreich geschehen, betreffe nicht die französische Geschichte. Als könnte man an diese Ereignisse nicht im Namen aller erinnern. Allerdings mussten sie auf ihrer Fahrt von Paris Gare d'Austerlitz nach Pithiviers und Beaune-la-Rolande keine Grenze überqueren. Sie blieben im selben Land. Und man hat von ihnen auch kein einziges Mal die Papiere verlangt. Mein Großvater, von dem ich nur einige Fotos gesehen habe, den ich also immer starr, reglos vor mir sehe, schweigend und in Schwarz-Weiß, nachdenklich und irgendwie melancholisch. Er hat auf dieser Fahrt sicher an seine Frau und an seine Kinder gedacht, an sein Schicksal. Aber hat er vorausgesehen, was ihn erwarten würde? Wusste er, dass er für immer ging? Und seine Reisegefährten? Die Fahrt geht in den Süden. Wir bleiben in Frankreich. Es kann uns nichts geschehen. Für ein paar Wochen werden wir fortgebracht. Eingesperrt sein. Ja, aber was haben wir getan? Die Schienen führten noch viel weiter, endeten an Orten, die Ferienorte hätten sein können. Sie aber blieben hier, mitten auf dem Feld. Ein bisschen weiter standen Baracken, die bereits zur Internierung der Kriegsflüchtlinge aus Spanien gedient hatten. Sie stiegen aus in einer langen Reihe und begaben sich dorthin, wo für lange Monate ihre Unterkunft sein sollte. Holzbaracken, von denen nichts übrig geblieben ist. Wenn ich mich recht erinnere, gingen wir in den ersten Jahren nach der Zeremonie am Mahnmal vorbei nach hinten, dorthin, wo das frühere Lager war, von dem es noch einige Reste gab. Meine Mutter hat mir gesagt, dass damals schon nichts mehr zu sehen war. Aber auf dem Marsch dorthin hatte ich wohl eine Furcht wie in Albträumen, glaubte, über vermintes Gelände zu gehen. Und wirklich sind ja alle Regionen der Erinnerung vermintes Gelände. Die Vergangenheit droht in jedem Augenblick zu explodieren. Ich bewegte mich in dieser Geschichte, die für mich zu schwer war, gemessenen Schritts vorwärts. Für mich zu schwer, natürlich. Aber für sie?
Ich war 10 Jahre alt.
Genauso alt wie meine Mutter, als die Polizei sie nachts holen kam. Später nannte man es die Razzia des Vélodrome d'Hiver. La rafle du Vel d'Hive. Damals aber bedeutete es nur Entsetzen, Schläge an die Tür, Schreie.
Ich war 10 Jahre alt.
Genauso alt wie meine Mutter, als sie in dieser Nacht ebenfalls beinahe abtransportiert worden wäre, wenn es ihrer Mutter nicht gelungen wäre, mit Bitten, Weinen und Schreien, dass die Polizisten wieder gingen. Denn aus Menschlichkeit, da meine Großmutter eine Krankheit simulierte, waren sie bereit, nur die Kinder mitzunehmen, meine 10-jährige Mutter und ihren 13-jährigen Bruder. Sie können bleiben, aber die Kinder kommen mit. Du bist der Größte, sagten sie zu meinem Onkel. Geh und hol die Sachen.
On vous laisse, mais on prend les enfants.
On avait le manteau sur le dos.
Prêt à partir. Wir waren schon in den Mantel geschlüpft, erzählte meine Mutter eines Tages. Es war der Jahrestag der Razzia und wir saßen im Zug. In den Mantel geschlüpft und bereit zum Aufbruch. Aber sie ließen sich erweichen oder hatten Angst, dass durch ihr Geschrei die Leute alarmiert werden könnten. Jedenfalls gingen sie alleine fort und sagten, wir kommen morgen wieder. Ein Wunder. Als meine Großmutter gestorben war, kam der Rabbiner kurz vor der Zeremonie, um von ihren Kindern etwas über sie zu hören. Da sagten sie als allererstes, sie hat uns während des Krieges das Leben gerettet. Elle nous a sauvé la vie pendant la guerre. Denn nachdem sie der Polizei entkommen waren, ging es noch weiter. Die Aufbrüche, die Freizone, die Trennung und das Leben im Untergrund und sich fürchten die ganze Zeit und nichts wissen die ganze Zeit über das Schicksal dieses Mannes, den sie mitgenommen hatten wegen seines übergroßen Vertrauens in dieses Land, für das er sich aus freien Stücken entschieden hatte. Er aber wusste von all dem nichts. Er versuchte nur zu verstehen, was mit ihm geschah. Ja, ich glaubte, dass etwas bleiben würde. Aber es ist nichts geblieben. Ein unbebautes Gelände, über das wir gingen. Beinahe mit dem Gefühl, es sei etwas Heiliges. Während heute hier Wohnhäuser stehen und eine Landwirtschaftsschule. Natürlich sind Wörter geblieben. Die Straße zum alten Lager. La rue de l'ancien camp. Die Mahnmale, auf denen die Namen all derer stehen, die vorübergehend hier waren oder da blieben. Auch der Name meines Großvaters. Die Vergangenheit muss etwas zur Seite rücken. Das Ereignis verwandelt sich in Erinnerung. In den ersten Jahren gab es noch einige Männer in Deportiertenkleidung. Wie soll man da sagen? Uniform? Anzug? Kleidung? Aber die gibt es schon lange nicht mehr. Wie auch früher die Zeremonien einen ganzen Tag dauerten. Vormittags Pithiviers, Beaune-la-Rolande nachmittags.
Man traf sich auf dem Platz in Pithiviers und vor dem Rathaus in Beaune-la-Rolande. Und dann gingen wir zu Fuß als Prozession bis zur Stelle des Lagers. Unter den teilnahmslosen oder erstaunten Blicken der Einwohner, die mit Vorbereitungen für die Erstkommunion ihrer Kinder beschäftigt waren. Und in den Restaurants in Pithiviers und Beaune-la-Rolande gab es an diesen Sonntagen zweierlei Tischgesellschaften, die der Leute, die zur Zeremonie gekommen waren, und die der Kommunionkinder.
Ja, morgens Pithiviers und nachmittags Beaune-la-Rolande. Später wurde alles auf den Vormittag gelegt und wir rannten über diese Provinzstraßen, um nicht zu spät zu kommen, wussten nachmittags nicht, was tun an einem Tag, der so angefangen hatte. Und von diesem Jahr an galt die Entscheidung, sich auf einen Veranstaltungsort zu beschränken, abwechselnd. Ein Jahr in Pithiviers und das andere in Beaune-la-Rolande, in Anbetracht des fortgeschrittenen Alters mancher Leute.
Aber auch, weil die Zeit vergeht und uns entfernt von diesem Frühlingstag, als diese Männer eintrafen, völlig ahnungslos, was hier geschehen würde, weil immer wieder andere eintrafen. Zuletzt sogar Frauen und Kinder. Im Osten.
9. April 1990. Auf dem Formular, das für das Visum auszufüllen ist, wird gefragt, ob man Verwandte in Polen hat und wenn ja, wo. Am liebsten würde ich schreiben, in Auschwitz. 7. Mai 1990. Krakau. Die Bauchschmerzen haben nach dem Reisebüro Orbis eingesetzt, nachdem ich mein Ticket umgetauscht hatte. Ich weiß nicht, wann ich auf den Gedanken kam, es könnte etwas zu tun haben mit meinem Besuch morgen in Auschwitz. Erneut Schmerzen, abends im Schriftstellerverband. Als man mich zurück ins Hotel brachte, wie Messerstiche, und es wurde immer schlimmer. Ich dachte dann, als ich an der Rezeption nachfragte, ob sie mir schon das Taxi für morgen bestellt hatten, wenn es jetzt wieder losgeht mit den Schmerzen, dann heißt das, dass es das wirklich ist. Denn noch wollte ich nicht so recht dran glauben. Sofort kam der Beweis. An der Rezeption diesmal nicht die Frau, wie immer, sondern ein Mann, der kein Englisch, sondern nur Deutsch konnte. »Taxi ist okay«, sagte er. Und ich spürte einen brennenden Schmerz. Es tat so weh, dass ich Schwierigkeiten hatte, mein Zimmer zu erreichen. Krümmte mich auf der Treppe. Zum Schmerz kam noch der unwiderstehliche Drang hinzu, laut loszuheulen. Ich fiel aufs Bett und alles ordnete sich von selbst. Warum hatte ich mich im Datum geirrt, als ich das Ticket bei Orbis holte? Warum hatte ich den 8. angegeben und nicht den 9? Um nicht hingehen zu müssen. Und dieses Hotel, dessen Name ich mir einfach nicht merken konnte, weil er mir so kompliziert erschien, jetzt sah ich ihn auf dem Schlüsselanhänger, er war einfach, ganz einfach, Saski, Hotel Sachsen, aber auch Hotel Sass. So hieß mein nach Auschwitz deportierter Großvater. Auschwitz. 9. Mai 1990, Krakau. Gestern Morgen bin ich mit dem Taxi nach Oświęcim gefahren. Der Fahrer hatte seine Tochter mit dabei, die Französisch lernt. Er sagte immer wieder, Hitler sei eben Hitler gewesen, Stalin aber ein Super-Hitler. 18.20 Uhr, Auschwitz, zuerst Birkenau. Dann der Film über die Befreiung der Lager. Der Zuschauerraum voll mit polnischen Schülern, dann das Museum. Ist es eindrucksvoll? Überhaupt nicht, nicht der geringste Eindruck. Das harte Licht der Mittagssonne, Berge von Haaren, das dann doch. Hinter Glas. Ich habe automatisch Fotos gemacht. Ich habe alles automatisch gemacht. Es war absurd, ein Taxi bis hierher zu nehmen, absurd, es nicht zu tun. Ich spürte das Entsetzen, das Tropfen für Tropfen in mich eindringt und mich langsam vergiftet. Zurück im Hotel war wieder die Frau an der Rezeption. Sie fragte mich, was, Auschwitz okay? Was, Auschwitz okay? Was, Auschwitz okay? Saski, Hotel de Sachsen, Sass, Sass. 1990 bis 1992. Als das Flugzeug in Warschau landete, wusste ich nicht, wo ich jetzt ankam. Aber im Gegensatz zu dem Ausspruch von Alfred Jarry war es nicht im Nirgendwo. Zwei Ortsnamen haben mich seit langem, vielleicht schon immer, begleitet. Einmal Kielce, von wo beide Seiten meiner Familie aufgebrochen sind, und Auschwitz, wo mein Großvater mütterlicherseits gestorben ist. Am Ende einer 10-jährigen Odyssee. Tragisch und absurd, mit den Stationen Kielce, Paris, Beaune-la-Rolande, Auschwitz. Der erste Schock war in Warschau. Auf einem Hinweisschild stand der Name Kielce. Wie soll man das beschreiben? Dieser Name, den ich so oft gehört hatte, Stadt der Vergangenheit, Stadt der Kindheit, der Erinnerungen, aus der man fliehen musste. In den Augen der Leute, die ich antraf, war ich eine Frau aus dem Westen, Französin, Pariserin. Es ist richtig und falsch zugleich, denn zum ersten Mal musste ich nicht erklären, wie mein Name auszusprechen ist. Und dann, so im Gespräch, hat mich der Schriftsteller Tadeusz Konwicki gefragt, wo meine Familie herkam. Ich sagte, Kielce. Da hat er die Hände vors Gesicht geschlagen. Wissen Sie, was in Kielce passiert ist, hat er gefragt. Ich sagte, ja, ein Pogrom, 1946, nach dem Krieg, nach Auschwitz. Und zwei Stunden später, in einer jener traurigen Straßen, von denen es so viele in Warschau gibt, es war eine Allee im letzten Licht des Tages, haben wir uns verabschiedet. Und er fragte dann noch, warum kommen Sie bloß aus Kielce? Viertens. Sie waren in einem kleinen Karren, der von einem Pferd gezogen wurde, auf der Straße nach Paris. Vorn saß sicher ein Bauer mit den Zügeln in der Hand, sie aber waren versteckt unter einer Plane und bedeckt mit Zuckerrüben oder so etwas. Zwei Männer, einer davon mein Großvater, auf der Straße nach Paris. Ein Ausbruchsversuch. Womöglich war alles genauestens vorbereitet. Wie und von wem, weiß ich nicht. Geschichten aus der Familie von Generation zu Generation weitergegeben, nutzen sich ab, werden löchrig, verwandeln sich und die Verbindung zur Wirklichkeit wird immer verschwommener. Aber was ist die Realität von Ereignissen, die man nicht miterlebt hat? Sie sind also auf dieser Straße. Wie haben Sie es geschafft, aus dem Lager herauszukommen? Nehmen Sie den Weg durch die Stadt oder gehen Sie über die Felder? Kommen Sie vorbei am großen Platz, dann an der Kirche? Den Zeichen eines beschaulichen Lebens, auch unter der Besatzung? Eines Lebens wie zuvor, das heute noch so gelebt wird, das durch die Sonntage der Zeremonie nicht mehr gestört wird als durch die Existenz eines Lagers ganz am Ende der Stadt. Vielleicht läuten die Glocken und untermalen ihre Flucht. Und sie wagen nicht zu reden und sie wagen sich nicht zu rühren. Das Klappern der Hufe ist der einzige Lärm. Jeder Schritt, den sie tun, jede Drehung des Rades, ein Sieg. Sie wagen nicht zu reden und sie wagen sich nicht zu rühren, aber sie machen sich ihre Gedanken. Wie viel Zeit ist seit dem 14. Mai verstrichen? Ein paar Wochen? Ein paar Monate? Sie sind auf dieser Straße, auf der wir jetzt gehen, wir, ihre Kinder und Kindeskinder, aller Gefangenen, der Ausgebrochenen wie der Festgenommenen. Einige Wochen oder einige Monate? Und wir nehmen dieselbe Strecke, wissen das, obwohl wir es nicht wissen können. Angespannt von der Erinnerung, während sie im Augenblick lebten. Mein Großvater denkt, wenn alles gut geht, wird er bald bei seiner Frau und seinen Kindern sein. Noch 100 Kilometer trennen ihn von ihnen. 100 Kilometer und eine Welt, ein Abgrund. Wie etwa jene, die die Städte in einem Gefangenentransporter durchqueren, in der Ambulanz. Sie sind auf derselben Straße wie die Passanten, aber eingesperrt oder krank, können nicht zu ihnen gelangen, abgetrennt durch ihr Leben. Aber dieses Pferd und dieser kleine Karren würden vielleicht dafür sorgen, dass beide Welten zusammentreffen. Danach wird man sich verstecken müssen, aber zusammen. Und gemeinsam ist man viel stärker, als wenn man fern von denen ist, die man liebt. Das Leben wird wieder beginnen, denkt sich mein Großvater. All das war nur ein Albtraum. Doch der Albtraum geht noch weiter. Sie können unter ihrer Plane nichts sehen, aber es kommen Gendarmen näher, die einen Deportierten suchen, der am selben Tag ausgerissen ist. Hört mal, flüstert der Fahrer, es ist nicht schwer. Sie sind zwei, wir sind zu dritt.
Wenn wir angreifen, können wir sie überwältigen. Wir müssen uns aber beeilen. Nein, sagt mein Großvater. Nein, sagt der andere. No. Nein. Nein, man kann sich einer List bedienen, es mit der Illegalität versuchen, Gefahren in Kauf nehmen, aber sich prügeln oder töten, um sein Leben zu retten, das geht nicht. Jetzt sind die Gendarmen da. Sie halten den kleinen Karren an.
Qu'est-ce que vous transportez?
Was transportieren Sie, fragen Sie? Waren.
Des marchandises.
Dürfen wir mal schauen?
On peut voir.
Alles ist verloren. Vielleicht gab es ohnehin keine Chance. Was hätten Sie denn tun sollen? Manchmal kann eine Stadt nicht eingenommen, eine Distanz nicht zurückgelegt werden. Alles ist verloren, seit die Gendarmen aufgetaucht sind. Auf den Straßen Frankreichs wie in den Gassen von Paris ist es die Polizei, die herrscht. Und manche Menschen sind nicht erwünscht. Voilà.
Voilà.
So hat man sie also entdeckt und sie müssen wieder zurück. Diese Rückkehr ist endlos, denn sie birgt alle Tage, die noch kommen werden, in sich. Lange Tage der Selbstanklage und des Wartens. Und zu wissen, dass von nun an nichts mehr möglich sein wird. Seine Frau rückt in die Ferne, seine Kinder. Er kehrt zurück zu dem, was er schon hinter sich glaubte. Auf Wiedersehen ist anderswo, als man glaubte. Ebenso das Adieu. Die Tage werden vergehen in Schmerz und Wehklagen. Ein Schicksal, dessen Zukunft nur noch im Andenken liegen wird. Die Ortsnamen werden andere sein. Nach Beaune-la-Rolande kommt Compiègne. Dann Compiègne, Auschwitz. Direkte Verbindung. Nachdem der Zug losgefahren ist, springt niemand mehr auf. Steigt niemand mehr aus. Schreiben. Oktober 2001. Im Kapitel 56 des vierten Buches von Rabelais ist Pantagruel auf hoher See mit seinen Kameraden auf der Suche nach dem Orakel der göttlichen Flasche und er hört Stimmen. Um ihn herum nur Meer, sich ausbreitende Leere, keine Menschenseele. Panurgus hat Angst, er möchte fliehen, aber der Steuermann beruhigt ihn. Herr, fürchtet nichts. Wir sind hier am Grenzsaum des Eismeers, über dem zu Anfang des letztgegangenen Winters eine Schlacht tobte. Damals gefroren in der Luft die Worte und Schreie der Männer und Frauen und der ganze übrige Aufruhr des Kampfes. Nun aber, da der Winterfrost gebrochen ist, tauen sie auf und sind zu hören. Es war also die Kälte in den Gefilden des Eismeers, die die Kriegsworte in dem Augenblick, als sie ausgesprochen wurden, gefrieren ließ, sie somit in Raum und Zeit konservierte. Und erst später, als sie zufällig auftauen, kann man sie hören. Aber waren sie denn für die Ohren bestimmt, die sie jetzt hören? Als der Krieg ausgefochten wurde, war niemand da, der die Klagen und Schreie der Kämpfenden gehört hätte, all derer, die gegen ihren Willen in diese Turbulenzen geraten waren. Und jetzt gibt es Leute auf dieser riesigen Wasserfläche, die sich endlich zur Grenze des Eises vorwagen, und sie hören diese gefrorenen Worte, obwohl der Krieg vorbei ist. Er fand statt in einer anderen Jahreszeit. Vom Winter bis in den Frühling, vom Frost bis zum Tauwetter reicht die Zeit des Erzählens, die Zeit der Literatur. Ein Ereignis wird nie in dem Augenblick erzählt, da es geschieht, abgesehen von einer Direktübertragung in den Nachrichten. Man kann nicht gleichzeitig auf beiden Seiten des Spiegels wohnen, sondern muss die Schwelle überschreiten, über die Grenze gehen, und sei es im Nebel. Und vor allem muss man immer wissen, auf welcher Seite man sich befindet. Die Literatur ermöglicht uns den Übergang vom Frost ins Tauwetter, die Jahreszeiten zu wechseln. Die Literatur ermöglicht es uns, die Worte der Kämpfenden zu hören, auch jene, die diese verloren glaubten und die, im Zustand der Schwebe verharrend, später wiederherzustellen sind, sehr viel später, von den Reisenden auf hoher See, zu denen auch die Schriftsteller gehören. Was?
Fünftens. Beaune-la-Rolande, Compiègne, Auschwitz. Nachdem der Zug abgefahren ist, springt niemand mehr auf und steigt niemand mehr aus. Mein Großvater war auf einem der ersten Transporte. Im Juni 1942, ein Jahr nach Beaune-la-Rolande, kamen sie in Auschwitz an. In Polen, jenem Land, das er für immer verlassen hatte. Aber Auschwitz liegt nicht in Polen. Es ist ein undefinierbarer Ort, der überall ist und nirgends.
Quand il vit arriver des femmes et des enfants, quand il comprit que sa femme et ses enfants pouvaient eux aussi se trouver là et connaître ce cauchemar, il se découragea, il ne résista pas.
Als er Frauen und Kinder ankommen sah, so erzählte uns nach Kriegsende ein Cousin, der überlebt hat und ihn dort unten gesehen hat, als er begriff, dass auch seine Frau und seine Kinder möglicherweise hier seien und diesen Albtraum erleben könnten, verlor er seinen Mut und leistete keinen Widerstand mehr, versuchte nicht mehr zu leben oder überleben, und er starb kaum 2 Monate nach seiner Ankunft. Von hier aus gesehen eine kurze Zeit, aber 2 Monate Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, 2 Monate dort, das war die Ewigkeit.
16 Mai 1966.
Auf der Straße nach Beaune-la-Rolande, in diesem Auto, das nicht existiert, aber mich jedes Jahr treu dorthin bringt, sehe ich Schatten, Silhouetten, die Konturen einer Epoche, die seit langem zu Ende ist. Wir haben nur Worte, um sie zu beschwören, Bilder, um sie zu behalten. Und wir bleiben auf der Schwelle stehen, lauschen den Reden, die sich entwickeln, oder den vom Reden heiseren Stimmen, weil sie jedes Jahr dasselbe sagen müssen, vor denselben Leuten, die all das zwar auswendig kennen, aber jedes Mal aufs Neue die Ausdehnung des Bösen wiederentdecken, der Wunde, der Narbe. Heisere Stimmen, von Zeit zu Zeit wieder von Windstößen überdeckt, kommen aus alten, krächzenden Lautsprechern, die ihrer Aufgabe nicht mehr gewachsen sind. Vielleicht geben sie die Mikros, Lautsprecher, Aufnahmegeräte als erste ihren Geist auf. Man hört schon nicht mehr das Totengebet, das so viele zum Weinen brachte. Jene eindringliche Stimme, die anstelle der Toten die Namen der Lager sprach. Auschwitz, Majdanek, Treblinka. Wobei sie auf dem letzten beinahe mit einer gewissen Milde verweilte. Man hört es schon nicht mehr. Und das alte Tonbandgerät, das nahe ans Mikro gehalten wird, ist zu nichts mehr Nutze. Weil die Bänder immer wieder abgespielt wurden, sind sie abgenutzt, verbraucht, taub geworden. Ja, die Tondokumente werden zuerst ihren Geist aufgeben, denn die Stimmen sind verstummt und niemand kann behaupten, sich an sie zu erinnern. Wir haben nur Worte, Bilder, die zu anderen Worten, anderen Bildern werden, sich nach und nach von der Realität entfernen, einer Realität, wie die Straße nach Beaune-la-Rolande sich von anderen Straßen entfernt und leer die Stille der Straßen am Sonntag fortsetzt, das Schweigen.
Die Zeremonie. Hörspiel von Cécile Weißbrot. Aus dem Französischen von Hans Till. Mit Imogen Kogge als Erzählerin. Und Pierre Clément, Christian Gaul, Toni de Maillère, Christine Oesterlein und Cécile Weißbrot. Ton und Technik Thomas Monnerjahn und Susanne Bayer. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie Christiane Ohaus. Wir danken Marguerite Gâteau für die freundliche Überlassung ihrer Originalaufnahmen aus Beaune-la-Rolande. Produktion Deutschlandradio Kultur mit Radio Bremen 2011.
Wenn euch dieses Hörspiel gefallen hat, dann möchte ich euch das Feature »Einzelne Menschen lernen, die Menschheit nicht« vorschlagen. Das ist ein Stück über den Holocaust-Überlebenden, Wissenschaftler und Humanisten Leslie Baruch Brand. Ihr findet es im Feature-Podcast. Und sowohl den als auch den Hörspiel-Podcast findet ihr in der Deutschlandfunk-App.